Der Predigttext ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 34 bis 43. Der Evangelist Lukas berichtet: Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte? Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm: Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das war jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Da ist davon die Rede, dass Jesus sich selbst helfen soll. Gemeint ist, soll er sich doch selbst retten, wenn er denn der Retter ist. Dreimal, ne, wird er in dieser Weise geschmäht. Wenn du der Retter bist, dann musst du dich erstmal selbst retten. Und dann kannst du andere retten. Das Thema der Predigt habe ich so beschrieben: Jesus ist durch seinen Tod unser Retter geworden. Der erste Punkt: Jesus wird als gekreuzigter Retter verspottet und abgelehnt. Ich lese nochmal Vers 34b. Sie warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Die Soldaten tun hier etwas, was üblich war. Wenn jemand gekreuzigt wurde, dann war das eigentlich keine Person mehr, ne? Ein Gekreuzigter hatte nichts mehr zu vererben. Es wurde mehr oder weniger beschlagnahmt. Und es wurde den Soldaten freigestellt, das, was der Gekreuzigte noch bei sich hatte, unter sich aufzuteilen. Kleidung, vielleicht war noch ein bisschen Geld dabei, was auch immer. Lukas beabsichtigt ganz bewusst einen Gegensatz. Vorher hat er noch berichtet, wie Jesus gebetet hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dieses Gebet waren diese Soldaten mit eingeschlossen. Gut, man könnte sagen, dass die Soldaten jetzt die Kleider von Jesus um sich verteilen, das ist nicht unbedingt eine gezielte Bosheit, die sich gegen Jesus richtet. Die tun einfach, was sie gewohnt sind. Das ist nicht der Erste, den sie gekreuzigt haben. Das ist nicht der Erste, bei dem sie dann die Kleider unter sich verteilt haben. Aber gleichgültig sind sie. In seiner Gegenwart, Jesus lebt ja noch, In seiner Gegenwart behandeln sie ihn bereits wie einen Toten. Und dass die Kleider bei den Soldaten sind, ist auch ein Hinweis darauf, dass Jesus eben, ja, so wie ein Toter, nackt am Kreuz hängt. Er hat nichts mehr. Er hat alles abgegeben, alles Äußerliche. Lukas beabsichtigt mit diesem Hinweis auf das Verhalten der Soldaten, dass wir eine Verbindung zu Psalm 22 herstellen. Den hat der Benny vorhin vorgelesen, ohne dass ich ihm das gesagt habe. Ja, Psalm 22. In diesem Psalm klagt David vor Gott, dass er von Feinden umzingelt wird, und die Feinde, die wollen ihm ans Leben. David malt Gott vor Augen, also es ist jetzt dringend, dass Gott helfen muss. Sei nicht fern. Wenn du jetzt nicht hilfst, dann war es das. Und um die Dringlichkeit seiner Situation zu verdeutlichen, klagt David dann in Psalm 22, Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich, über mein Obergewand werfen sie das los. Also David hat seine Sachen wahrscheinlich noch an. Der ist nicht nackig vor seinen Peinigern. Aber die verhöhnen ihn in der Weise, also die fangen schon mal an, über seine Kleider zu losen und behandeln ihn auch wie einen Toten. Lukas stellt bewusst eine Verbindung her zwischen David und Jesus. David ist so etwas wie eine Vorschattung für Jesus. Er ist ja auf der einen Seite der Vorfahre von Jesus. Was die beiden aber besonders verbindet, ist, sie sind beide Gerechte, die leiden müssen. Es wird im Psalm 22 nicht gesagt, in welcher Zeit das passiert ist. Vielleicht beschreibt David hier, wie er unter der Verfolgung durch Saul zu leiden hatte. Manches Mal hing sein Leben an einem seidenen Faden. Vielleicht beschreibt David auch eine Situation, die ähnlich der war, als er vor seinem eigenen Sohn Abschalom fliehen musste. David kannte es, für seine Zugehörigkeit zu Gott zu leiden. Und jetzt kommt Jesus, der Nachkomme von David. Jesus ist noch gerechter als David und muss noch mehr leiden als David. Vers 35. Das Volk stand dabei und sah zu. Die führenden Männer sagten verächtlich, andere hat er gerettet, soll er sich doch jetzt selbst retten, wenn er der Christus ist, der Auserwählte. Dass hier das Volk dabei stand, also Lukas hat ja großen Wert darauf gelegt, dass das Volk zweigeteilt war. Ein großer Teil des Volkes hatte Jesus jeden Tag im Tempel aufgesucht und sie haben ihm gerne zugehört. Und die führenden Juden mussten ja Rücksicht darauf nehmen, dass sie Jesus eben nicht einfach so gefangen nehmen konnten. Sie mussten damit rechnen, dass dieses Volk sich gegen sie wenden würde. Aber später hat dann eben doch ein Großteil des Volkes unter Anführung der führenden Juden auch gefordert, Jesus solle gekreuzigt werden. Und die stehen jetzt da und gucken. Wahrscheinlich sind manche neugierig. So nach dem Motto, also vielleicht ist es wirklich der Retter, der Messias. Und wenn er das ist, dann wird Gott wahrscheinlich dafür sorgen, dass er nicht am Kreuz verrecken wird. Andere hat er gerettet, so wird er verspottet. Und die führenden Männer beziehen sich hier auf die Wunder und die Heilungen, die Jesus getan hat. Lukas hat in seinem Evangelium davon eine Menge berichtet. Zum Beispiel hat Jesus einen Besessenen von Dämonen befreit. Er hat eine Frau, die 12 Jahre am Blutfluss gelitten hat, geheilt. Jesus hat sogar die Tochter eines Synagogenvorstehers vom Tod auferweckt. Und an einer Stelle berichtet Lukas, Kapitel 4, Vers 40, als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er legte jedem Einzelnen die Hände auf und heilte sie. Der Letzte, den Jesus geheilt hat, das war bei seiner Gefangennahme der Soldat, der ihn gefangen nehmen wollte. Jesus hat andere gerettet, geheilt, sich ihnen mit Gottes Barmherzigkeit zugewendet. Das stimmt. Aber jetzt kommt der Spott. Andere hat er gerettet. Soll er sich doch jetzt selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der Auserwählte? Die jüdischen Anführer wenden ihre Vorstellung von einem Retter auf Jesus an. Sie sind davon überzeugt, was kennzeichnet den Messias, den Gott im Alten Testament versprochen hat? Er hat Gott auf seiner Seite. Gott hilft ihm, wenn er seine Gottesherrschaft aufrichtet. Er wird ihn vor seinen Feinden bewahren. Er wird es ihm schenken, dass er seine Feinde besiegen kann. Und jetzt gucken sich die führenden Juden diesen Jesus an und sagen, das kann nicht der Messias sein. Das würde Gott nie zulassen, dass der so am Kreuz landet. Was sie nicht wissen, ist, dass Jesus am Kreuz hängen muss, um einen größeren Sieg zu feiern, als dass er irgendwelche irdischen Feinde von uns abwendet. Jesus muss Gottes Zorn von uns abwenden. Er muss Sünde, Tod und Teufel besiegen. Und deswegen betete Jesus wenige Stunden zuvor, nicht mein Wille soll geschehen, Vater, sondern dein Wille. Vers 36, auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Auch hier wieder dasselbe, wenn du der König der Juden bist, wenn du tatsächlich der bist, der über dieses Volk herrschen soll, dann musst du dich erstmal selber retten. Wie willst du vom Kreuz her über dieses Volk regieren? Als Ausdruck ihres Spottes bieten sie Jesus Weinessig zu trinken an. Weiß jeder von euch, was Weinessig ist? Das ist Essig aus Wein, ne? Also Wein und der Alkohol, der wird weiter umgewandelt zu Essigsäure, wenn man Luft dran lässt. Es riecht dann säuerlich. Und man kann sagen, Weinessig, das war damals das Getränk für arme Leute und Soldaten. Der wurde stark mit Wasser verdünnt. Es wird auch überliefert, manchmal wurde diesem Weinessig rohe Eier beigemischt. Also dieser Weinessig, wozu wurde der getrunken? Um Durst zu löschen und, ne, Stichwort rohe Eier, um sich ein bisschen Kraft zu geben. Konnte so ein Soldat ja auch im Laufe des Tages immer wieder mal gebrauchen. Und von ihrem Getränk bieten sie jetzt Jesus was an. Naja, aus ihrer Sicht soll das so eine höhnische Geste sein. Hier, komm, du König der Juden, trink mal was von unserem Schluck hier. Der Spott, der da zum Ausdruck kommt, besteht wahrscheinlich auch darin, dass sie Jesus stärken wollen. Wozu stärkt man jemanden, der am Kreuz hängt? Damit er sich länger quält. Wahrscheinlich haben sie gesehen, oh, der Jesus, der macht es nicht mehr lange. Dem geben wir mal was zu trinken. Dann dauert das ein bisschen länger. Ne? Beim Gekreuzigten war es so, Da war er festgenagelt. Und es gab so einen kleinen Vorsprung am Pfahl, da konnte er sich so ein bisschen draufsetzen, aber er rutschte immer wieder runter. Und dann hing er nur an seinen Armen und kriegte keine Luft mehr. Und um wieder Luft zu kriegen, zog er sich wieder hoch, um so ein bisschen wieder auf diesen kleinen Bock zu sitzen zu kommen. Ja, auf diese Weise treiben die Soldaten ihren Spott mit ihm. Sie gucken sich das an. Ja, und offensichtlich rettet Jesus sich nicht selbst. Er bleibt da so hängen. Vers 38, über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Dieser hier ist der König der Juden. Die Aufschrift, die hatte Pilatus anbringen lassen. Und sie bringt den Spott von Pilatus und der Soldaten zum Ausdruck. Dieser Mann hier, der ans Kreuz genagelt hängt, der nackt ist, voller Blut, der seinen Darminhalt nicht mehr halten kann, der hier nach Luft ringt und vor Schmerzen stöhnt, das ist der König der Juden. Und Pilatus, der will damit den Juden einen reinwirken. Hier, das ist euer König. Das ist ein König, den ihr verdient habt. Warum berichtet Lukas das? Er will deutlich machen, dass Pilatus und die Soldaten, ohne dass sie es wissen, eine Wahrheit zum Ausdruck bringen. Tatsächlich hängt der König der Juden auf diese Weise am Kreuz. Es geht weiter mit der Verspottung von Jesus. Vers 39. Einer der Verbrecher, die am Kreuz hingen, beleidigte ihn. Bist du nicht der Messias, dann rette dich selbst und uns. Also zum dritten Mal. Rette dich selbst, wenn du der Messias bist. Und auch hier beim dritten Mal wird die Rettung darin gesehen, dass Gott oder irgendwer diesem Jesus vom Kreuz hilft, bevor er stirbt. Nur so kann er in ihren Augen Retter sein. Er muss vom Kreuz runter, muss ein paar Tage gepflegt werden und dann kann er der Messias sein. Angenommen, Jesus ist der Messias. Ne? Welchen Grund sollte er haben, einen selbstgerechten Verbrecher zu retten? Ne? Rette dich selbst und uns. Dieser erste Verbrecher will nicht wahrhaben, dass er den Tod verdient hat. Gott lässt diesen Mann sterben, weil er den Tod verdient hat. Der zeitliche Tod ist eine Warnung Gottes an uns. Unsere Sünden haben den Tod, nicht nur den zeitlichen, sondern den ewigen Tod verdient. Und dieses Urteil Gottes über einen Menschen muss ein Mensch verinnerlichen und bejahen, wenn er gerettet werden will. Nur so kann er begreifen, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Dieser erste Verbrecher ist ein schlimmes Beispiel für Menschen, die bis zum Schluss nicht bereit sind, umzukehren. Selbst wo Gottes Gericht, vorläufiges Gericht, sich schon über sie ergießt. Dieser erste Verbrecher, das ist ein Beispiel für das, was der Apostel Johannes in der Offenbarung schildert an einer Stelle. Offenbarung 16, der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres aus. Da wurde das ganze Reich des Tieres in Finsternis gehüllt. Die Menschen litten so unerträgliche Qualen, so wie dieser erste Verbrecher, dass sie sich vor Schmerzen die Zunge zerbissen. Doch auch jetzt bereuten sie nicht, was sie getan hatten, und kehrten nicht zu Gott um. Nein, wegen ihrer qualvollen Schmerzen und wegen der Geschwüre, von denen sie geplagt wurden, verfluchten sie den, der im Himmel thront, nur umso mehr. Genau das macht dieser erste Verbrecher. Er beleidigt, er schmäht, er verflucht Jesus. Dieser erste Verbrecher ist ein Vertreter der Welt allgemein. Die Welt lehnt einen gekreuzigten Retter ab. Sie verhöhnt ihn, sie beleidigt ihn. Und dass sie das tut, zeugt von ihrer Bosheit und Blindheit. Auf der einen Seite, wie verabscheuungswürdig ist das Verhalten des ersten Verbrechers? Er erfährt gerade am eigenen Leib die Strafe für seine Sünden. Neben ihm hängt sein König, der Messias, in denselben Leiden. Also Gott kommt diesem ersten Verbrecher an seinem letzten Tag ganz nahe, findet sich neben ihm ein, in denselben Leiden und wird von ihm geschmäht. Der erste Verbrecher ist auch eine Warnung an uns. Wir sollen es nicht verschmähen, dass Jesus uns im Evangelium als gekreuzigter und auferstandener Herr begegnet. Jesus hat sich unter uns Gottlose eingefunden, weil er uns liebt. Und damit wir das verinnerlichen, schildert uns Lukas die Reaktion des zweiten Verbrechers. Und darum geht es im zweiten Punkt der Predigt. Jesus wird am Kreuz als Retter erkannt. Vers 40. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch dieselbe Strafe erfährst? Wir werden zu Recht bestraft, wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Der erste Verbrecher dachte wohl im ersten, er würde für den zweiten Verbrecher sprechen. Rette dich selbst und uns, hielt er Jesus vor. Jetzt aber widerspricht ihm der zweite Verbrecher. Er tadelt ihn dafür, dass er Jesus beleidigt hat. Und dieser zweite Verbrecher, ich rede einfach mal vom zweiten Verbrecher, er ist ein Verbrecher. Er selber gesteht es zu. Er deutet die Hinrichtung am Kreuz als Gericht Gottes über sie. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch dieselbe Strafe erfährst? Wir werden zu Recht bestraft, Klammer auf, von Gott. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Für den zweiten Verbrecher gibt es offensichtlich eine schlimmere Bestrafung als die, die er gerade am Kreuz erfährt. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Das, was der zweite Verbrecher hier andeutet, ist: Mein lieber Kumpan, das gibt noch eine schlimmere Strafe als die, die wir gerade erfahren. Das, was wir gerade erfahren, ist eine zeitliche Strafe. Und wenn wir die jetzt noch nicht zum Anlass nehmen, umzukehren, dann erwartet uns noch was Schlimmeres. Bemerkenswert ist, was dem zweiten Verbrecher bewusst ist: Er hat nichts Unrechtes getan. Er sieht, dass Jesus als jemand hingerichtet wird, der eigentlich unschuldig ist. Und deshalb, so denkt der Verbrecher, wird Jesus nach seiner Hinrichtung von Gott anerkannt werden. Also für Jesus gilt das nicht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Der zweite Verbrecher ist davon überzeugt, Jesus ist ein Gerechter, der hat nichts zu fürchten von Gott nach seinem Tod. Und deshalb, so denkt er wohl, wie gesagt, wird Jesus von Gott nach dem Tod als gerecht anerkannt und auferweckt werden zu neuem Leben. Vor Augen hat er wohl Stellen wie aus dem Propheten Daniel, Kapitel 12, viele, die in der Erde schlafen, werden erwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das wendet dieser zweite Verbrecher hier auf die Situation an. Er und der andere Verbrecher stehen in der Gefahr, zu ewiger Schmach und Schande auferweckt zu werden. Jesus hingegen nicht. Da ist der Verbrecher überzeugt, Jesus wird, wenn er dann gestorben ist, zu ewigem Leben auferweckt werden. Und dann, Vers 42, wendet er sich direkt an Jesus. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der zweite Verbrecher nimmt an, dass Gott Jesus, weil er gerecht ist, auferwecken wird. Aber mehr noch, er glaubt, dass Jesus dann in sein Reich kommt. Für den Verbrecher ist Jesus offensichtlich nicht nur ein Gerechter, sondern er ist der Messias. Sein Reich, seine Herrschaft. Jesus wird nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, die Herrschaft antreten, zu der Gott ihn bestimmt hat. Auch das ist bemerkenswert. Ich habe das noch nicht genau geprüft, aber dieser zweite Verbrecher scheint der einzige zu sein im Lukas-Evangelium, der Jesus mit Jesus anspricht. Liegt auch nahe. Die hängen direkt nebeneinander. Was dem nicht entgangen ist, im Gegensatz zum ersten Verbrecher, das ist mein größtes Glück, was ich habe. Heute ist eigentlich der Tag meiner Hinrichtung und ausgerechnet heute hängt neben mir der Messias. Was er wahrscheinlich noch nicht vor Augen hat und verstanden hat, warum der Messias jetzt sterben muss. So weit denkt er hier noch nicht. Aber er begreift also, dass der Messias jetzt neben mir hängt, dass er sich kreuzigen lässt. Das muss in irgendeiner Weise mir zugute kommen. Jesus, denk an mich, bittet er Jesus. Er bringt mehr zum Ausdruck wohl, als ihm bewusst ist. Wir brauchen nicht anzunehmen, dass er vollkommen klar vor Augen hatte, ja, Jesus ist Gottes Sohn mit göttlicher Würde und sein Tod am Kreuz ist ein Sühnetod zur Vergebung meiner Sünden. So weit denkt er hier noch nicht. Und doch ist seine Bitte an Jesus, denk an mich, ein Echo jener Bitte im Alten Testament, die an Gott gerichtet wurde. Herr, denk an mich. Und diese Bitte zielt regelmäßig auf die Bundestreue Gottes. Herr, wenn ich in Not bin, wenn ich in die Gefahr komme, umzukommen, dann denk an mich. Dann erinnere dich an die Zusagen, die du mir gegeben hast. Vers 43, Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich bin davon überzeugt, dass das die richtige Übersetzung ist. Manche versuchen es so zu übersetzen, Jesus antwortete ihm, ich versichere dir heute, Doppelpunkt, du wirst mit mir dereinst im Paradies sein. Diese Übersetzung ist aber nicht haltbar. Also Jesus sagt dir tatsächlich, heute, also direkt im Anschluss an unseren Tod, wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, auf diesen Vers werde ich noch ein bisschen eingehen. Ist auch der letzte Vers für heute. Vielleicht erstmal, was meint Jesus mit dem Paradies? Dieses Wort ist für uns ja auch schon geflügelt, ein geflügeltes Wort, Paradies. Vielleicht weiß jemand, wo es ursprünglich herkommt, aus welcher Sprache. Man ahnt es kaum. Persisch. Hat das jemand von euch gewusst? Persisch. Und es bezeichnete ursprünglich so einen königlichen Garten, einen königlichen Park, wo schöne Bäume standen, Blumen, Blüten und wo der König auf und ab gehen konnte. Die Frage ist, wie kommt so ein persisches Wort in die Bibel rein? Ne? Fragt man sich. Kurz Hintergrundwissen. Also, der eine oder andere von euch weiß ja vielleicht, dass das Alte Testament als erstes ins Griechische übersetzt worden ist. Das große Teile wurden schon vor Jesus ins Griechische übersetzt. Und da gab es so ein paar Stellen, da hat sich der Übersetzer überlegt, die Griechen, die haben ja die Perser abgelöst von der Weltherrschaft damals und die haben so ein paar Wörter übernommen. Lehnwörter nennt man das. So wie Handy oder Smartphone. Handy ist gar kein Lehnwort, aber Smartphone. Ne? Also Wörter, die wir aus dem Englischen übernommen haben. Oder das ist cool. Ist eigentlich kein deutsches Wort, aber wir verstehen ungefähr, was damit gemeint ist. Und Paradies war damals auch ein Wort, das haben die Griechen dann von den Persern einfach übernommen. Auch der Übersetzer, der dann 1. Mose 2, Vers 8 übersetzt hat. Das vom Garten Eden die Rede. Und er wird dann in dieser Übersetzung als Paradies von Eden bezeichnet. Dann gibt es noch eine Stelle in Jesaja 51, Vers 3. Da wird dieses Wort Paradies auch für die kommende neue Welt benutzt. Der Herr tröstet Zion, er tröstet alle seine Trümmerstätten. Er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Und auch hier wird Garten des Herrn als Paradies des Herrn bezeichnet. Also dieses Wort Paradies wurde einmal für das zurückliegende Paradies bezeichnet, aber auch für Gottes neue Welt, also für die Welt, die dann anbricht, wenn er seine Herrschaft vollendet hat. Und so kommt dann dieses Wort auch ins Neue Testament. Eine Stelle haben wir hier bei Lukas. Dann gibt's noch eine Stelle in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7, da sagt Jesus, wer überwindet, dem werde ich von dem Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Jesus verbindet hier, ne, den Garten Eden, den Baum des Lebens von alters her mit dem himmlischen Jerusalem. Da taucht der Baum des Lebens wieder auf, Offenbarung 22. Der Engel zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Er floss durch die große Straße der Stadt. Auf beiden Seiten des Flusses stand der Baum des Lebens. Ne, Offenbarung 22, eine Schilderung des himmlischen Jerusalems. Was ist das Paradies für Jesus? Der Himmel, ne? Paulus, das ist die dritte und letzte Stelle im Neuen Testament, 2. Korinther 12. Ich weiß von einem Menschen, Paulus spricht hier wahrscheinlich von sich selbst, der zu Christus gehört und der bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende bis ins Paradies versetzt wurde. Also, was Paulus hier gleichsetzt, ist dritter Himmel und Paradies. Dritter Himmel, damit ist wahrscheinlich gemeint, das ist so der engste Bereich um Gott. Also, wenn man das bildlich sieht, man ist direkt bei Gott an seinem Thron. Man ist wirklich in unmittelbarer Gemeinschaft mit ihm. Dritter Himmel. Paradies. Und so ist es wahrscheinlich auch von Jesus hier gemeint. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Himmel bei Gott sein. Ja, es gibt im Neuen Testament eine gewisse Spannung im Blick darauf, was Christen nach dem Tod erwartet. Also Jesus sagt ja diesem zweiten Verbrecher ziemlich klar, was ihn nach dem Tod erwartet. Der zweite Verbrecher ist kurz vor Ende seines Lebens zu Jesus umgekehrt. Und Jesus sagt ihm zu, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Es gibt dann andere Stellen im Neuen Testament, die sprechen davon, dass unsere Vollendung im ewigen Leben untrennbar mit unserer leiblichen Auferstehung zusammenhängt. Und leiblich auferstehen oder umgewandelt werden wir erst bei der Wiederkunft von Jesus. Ne? Ein großes Kapitel dazu, 1. Korinther 15, da macht Paulus das sehr deutlich. Also Jesus ist als Erster auferstanden, dann ist es so eine Zwischenzeit und dann kommt er wieder und dann wird er uns auferwecken vom Tod. Wie gesagt, und dann gibt es Aussagen darüber, dass wir sofort nach dem Tod bei Gott und Christus sein werden. Paulus zum Beispiel bezeugt im Philipperbrief dann, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Offensichtlich hat Paulus auch hier vor Augen, dass er sofort nach dem Tod bei Christus sein wird. Und dass er nicht erst bis zur Auferstehung von den Toten warten muss, bis er dann bei Jesus ist. Was meinen Jesus und Paulus dann an anderer Stelle oder an anderen Stellen, wenn sie von der Auferstehung der Toten reden? Das scheint auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen. Auf der einen Seite ist die Rede von einem Leben nach dem Tod, vor der Auferstehung. Und andererseits ist dann im Neuen Testament die Rede von der Auferstehung der Toten. Eine gute Möglichkeit, diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen, besteht darin, den Tod auf unseren Leib zu beziehen. Auferstehung der Toten meint nicht, es werden Menschen auferweckt, die nicht bei Bewusstsein sind, sondern die keinen Leib haben, deren alter Leib im Grab liegt und schon lange verfallen ist. Irgendwie werden nicht Lebende auferweckt, sondern Tote. Im Blick auf unseren Leib, auf unseren alten Leib, sind wir irgendwann tot. Den haben wir dann nicht mehr. Christen behelfen sich manchmal, indem sie hier von einer Art Zwischenzustand reden. Also Christen sind nach dem Tod schon bei Gott, aber noch nicht auferstanden. Also die Rede vom Zwischenzustand ist hilfreich, aber man muss hier aufpassen, dass man diesen Ausdruck nicht falsch füllt. Der Zwischenzustand ist keine Art Vorort zum Himmel, den Christus immer mal wieder besucht, um den Verstorbenen Trost zuzusprechen. Das ist nicht so. Das ist nicht so ein einigermaßen angenehmer Vorort und alle paar Jahre geht die Luke oben auf, Jesus kommt kurz runter und tröstet uns. Ja, ich werde euch bald auferwecken, dann ist er wieder weg. Das ist nicht mit dem Zwischenzustand gemeint. Wir werden bei Jesus sein. Im Himmel. Sofort nach dem Tod. Ich finde, das ist grandios. Das heißt, es stimmt tatsächlich, das, was uns direkt nach dem Tod erwartet, ist viel besser als das, was wir jetzt erleben. Auch wenn es darum geht, was wir an Gemeinschaft mit Gott in Christus erfahren, wird das nach dem Tod sofort überboten werden. Und es wird dann noch einmal überboten werden, wenn wir dann leiblich von den Toten auferstehen. Du wirst mit mir heute im Paradies sein. Ne, was ist die Überraschung? Dieses heute, das ist die Betonung. Ne, du brauchst nicht darauf zu warten, sagt Jesus hier dem zweiten Verbrecher, dass ich irgendwann wiederkomme und Gottes Herrschaft aufrichte und dich von den Toten auferwecke. Und bis dahin sind wir voneinander getrennt oder so. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas hat in Kapitel 15 einmal Folgendes geschildert. Jesus war ständig von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten, umgeben. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Sie sagten, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Das findet jetzt hier seine Steigerung. Jesus isst nicht nur mit Sündern, er gibt sich mit ihnen nicht nur im Leben ab, sondern er gesellt sich auch an ihre Seite, wenn sie sterben. Jesus stirbt an der Seite dieses zweiten Verbrechers. Er stirbt mit ihm. Er spricht ihm Worte des Trostes zu. Aber nicht nur das, er stirbt für diesen Verbrecher, damit er Vergebung seiner Sünden finden kann. Ne, dieser zweite Verbrecher, wenn wir uns in den nochmal hineinversetzen, er war wirklich am Ende seines Lebens. Er hat morgens am Tag seiner Hinrichtung nicht damit gerechnet, was ihm jetzt passieren würde. Früh genug hat er dann, als er am Kreuz hing, begriffen, dass Jesus irgendwie damit zu tun hat, dass Gott ihm, diesem Verbrecher, die Sünden vergeben wird. Lukas hat mal berichtet in Kapitel 18 die Geschichte von einem Zolleinnehmer. Dieser Zolleinnehmer will Gott in seinem Tempel begegnen, ist sich aber seiner Schuld bewusst. Er kann Gott nur bitten, sei mir Sünder gnädig. Jesus kommentiert dies dann mit folgenden Worten: Der Zolleinnehmer ging gerechtfertigt nach Hause. Gott spricht den Gottlosen gerecht. Den, den seine Sünden eingeholt haben und der nur noch bitten kann, Herr, vergib mir meine Schuld. Ja, dieser zweite Verbrecher ist eine grandiose Ermutigung für uns. Es kann dem einen oder anderen passieren, auch nachdem er zum Glauben gekommen ist, dass er denkt, ich habe so ein großes Ausmaß an Schuld. Auch nachdem ich zum Glauben gekommen bin, falle ich immer wieder in Sünde. Dass er sich irgendwann denkt, irgendwann muss doch das Maß bei Gott voll sein, dass er sagt, das war's jetzt. Ich kann dir nicht mehr vergeben. Dieser zweite Verbrecher ist eine wunderbare Ermutigung für uns, dass wir nie aufhören sollen, mit jeder Schuld immer wieder neu zu Gott zu kommen. Und wie beim ersten Mal, ihn darum bitten, Herr, ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Das ist eine Übung, über die wachsen wir nie hinaus, liebe Geschwister. Jetzt muss ich aber auch noch was zum ersten Verbrecher sagen. Das kann insbesondere die Versuchung, die Anfechtung jüngerer Leute sein, dass sie denken, guck mal, dieser zweite Verbrecher, der findet kurz vor Toreschluss noch Rettung. Ich mache das auch so. Das reicht ja, wenn ich 80 bin oder Noch besser, wenn ich auf dem Sterbebett bin, ja, dann übergebe ich mein Leben Jesus und komme noch in den Himmel. Dafür hat Lukas das nicht berichtet. Das ist eine falsche Anwendung. Wer so denkt, dem hält Lukas den ersten Verbrecher warnend vor Augen. Der erste Verbrecher, der kehrt am letzten Tag seines Lebens nicht um. Es gibt so einen Spruch von dem alten Pastor Kemner, hieß der. Der ein oder andere von euch weiß vielleicht noch, wer das ist. Der sagte, wie ein Mensch lebt, so stirbt er. Das ist die Grundregel. So wie ein Mensch lebt, so wie er denkt und fühlt und welche Werte er hat, daran wird sich nichts ändern, wenn er am Ende auf dem Sterbebett liegt. Klammer auf, es sei denn, es passiert ein Wunder. Ja, das kann passieren. Das ist nicht die Regel. Die Regel ist, wie du lebst, so wirst du am Ende sterben. Lebst du im Unglauben, jetzt und heute, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du genau in diesem Zustand sterben wirst und verloren gehen wirst. Vielleicht aber denkt jemand, er habe zu viel Schuld auf sich geladen, dass Gott ihm nicht mehr vergeben mag. Dem führt Lukas den zweiten Verbrecher vor Augen. Wir sollen nie aufhören, Jesus, ja, auch allein diesen Namen, wir sprechen zu Jesus als unserem Herrn, aber Jesus tatsächlich, er nennt uns auch seine Brüder und Schwestern. Jesus ist auch uns ganz nahe, wie dem zweiten Verbrecher, wenn wir mit unserer Schuld zu ihm kommen. Er ist uns nicht fern. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und eins steht fest, wenn der zweite Verbrecher Rettung finden konnte am Ende seines Lebens, dann kann jeder von uns gerettet werden. Jesus ist uns nahe im Evangelium. Im Evangelium ist von Jesus die Rede, von seinem Tod am Kreuz, von seiner Auferstehung von den Toten. Jesus will, dass du deine Schuld bei ihm loswirst und durch seine Gerechtigkeit von Gott gerecht gesprochen wirst. Jesus will dich bei sich haben. Daran brauchst du nicht zu zweifeln, denn Jesus ist am Kreuz für Gottlose gestorben. Und nicht für andere. Amen.